Wunderschönen guten Morgen und hallo hier, herzlich willkommen beim Le Brunch in Episode 3394 vom Instant Moin Podcast am 14. April 2024. Begrüße ich euch, Michael Wieczorek, da draußen an den Abhörgeräten, genauso wie meine Co-Hosts Micha und Manu. Schönen guten Morgen.
Instant Moin, never changes. Ich bin sehr im Fallout-Fieber. Ich habe die komplette Serie gebinged in zwei Tagen.
Noch Metal Gear dazu.
Ja, genau.
Das war noch Metal Gear 4, oder? Ja. Egal. Auf jeden Fall schönen guten Morgen.
Moin, moin. Strahlende Grüße, sag ich.
Strahlende Grüße. Und ganz korrekt natürlich auch nicht, der Inside Moin Podcast hat sich doch stark gewandelt über die letzten 10 Jahre. Das ist ja ein Kontrastprogramm sozusagen. Strahlend war es auch in den Premium-Episoden der letzten Woche. Da hast du nämlich auch über die besagte Fallout-Serie gecastet, lieber Manu, ne?
Yes. Genau, ich hatte glücklicherweise einen Vorabzugang und habe dann die Serie gucken können vor dem Launch, sodass wir dann zum Ende des Embargos euch dann im Podcast schon sagen konnten, dass die Serie zu der wahrscheinlich besten Videospieladaption gehört, die ihr je gucken werdet. Also sie ist wirklich so gut, wie wir uns alle gewünscht haben. Das ist 100%, 120%, was sage ich denn? Das ist 100%, 120% Fallout. Man merkt, die Macher der Serie, das sind die Leute, die auch Westworld gemacht haben, der Nolan, also nicht der Christopher Nolan, sondern der Jonathan Nolan, dass die große Fallout New Vegas Fans sind, die Fallout Lizenz irgendwie verinnerlicht haben und dann aber eben auch super eng mit Bethesda zusammengearbeitet haben. Todd Howards Lederjacke war wohl jeden Tag am Set, haben wir so gehört. Und hat geguckt, dass alle Details stimmen.
Also das sind zwei Augen auf der Lederjacke, die so zugucken.
Also die ist so detailverliebt, die Serie. Und sie schafft es aber trotzdem jetzt im Vergleich zu The Last of Us zum Beispiel, nicht einfach eine Geschichte nachzuerzählen, weil Fallout ja eine Open-World-Serie ist, sondern sie erzählen eine originäre, eigene Geschichte mit eigenen Charakteren, die aber in dieser Welt einfach super gut passt. Also du hast immer wieder so Reminiszenzen. Die Hauptperson geht raus und sucht ihren Vater, was natürlich sofort an Fallout 3 erinnert, aber erzählt dann eine komplett eigene Geschichte. Ja, aber wenn du immer wieder so Details erfährst, Vault XY so und so, hast du immer wieder, ach, das war doch eine Quest in Fallout New Vegas oder ah, guck mal, das ist doch sehr ähnlich wie das und das. Mhm. Und super schön, weil du siehst sowohl das Leben innerhalb der Vaults, was eben halt eine neue Perspektive ist. Du siehst nicht nur das Ödland, natürlich gibt es dort auch Ghule, die rumlaufen, natürlich hast du den Hund dabei und so, was man halt so erwartet. Aber du hast auch Rückblenden, die Geschichte von Vault Tech erzählen, ja, wie das alles gekommen ist, wie die Vaults gebaut haben, warum sie die Vaults gebaut haben. Und das alles so wunderschön in 8 Episoden. Alle Fäden kommen dann zusammen, überschneiden sich. Du kriegst mit, wie die Brotherhood of Steel arbeitet und lebt. Ja, du hast dort so einen Knappen, den du begleitest. Richtig toll gemacht. Also am liebsten würde ich mich jetzt hinsetzen, nachdem ich die Serie durch habe. Ich freue mich sehr auf Season 2 und einfach gerade nochmal gucken, weil ich es so gut finde.
Spiel doch einfach Fallout 3 oder New Vegas.
Ja, da kommen wir ja gleich dazu. Ich hoffe sehr, dass wir bald Fallout 5 bekommen, aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nochmal. Ich war gestern kurz davor, Fallout 4 nochmal zu installieren, weil das sehen wir gleich in den News.
Ja. Richtig. Sehr schön. Wer noch mehr Lust bekommen möchte für die Fallout-Serie, der sollte sich auf jeden Fall den Premium-Cast dazu anhören. Dafür einfach auf patreon.com/insatmoin oder steadyhq.com/insatmoin abonnieren und dort auch das Interview zu Beatslayer von Micha zu Genüge führen. Möchtest du einen kurzen Umriss geben, Micha?
Ja, eigentlich könnte ich auch direkt was zum Spiel sagen und damit.
Das machen wir ja gleich danach.
Genau. Ja. Aber schon mal vorab, also ich habe ein Interview mit den Projektleiter von Beatslayer, dem Benjamin, habe ich da geführt. Beatslayer ist ein Spiel, ein Rhythmus Hack'n'Slay. Könnte ich euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mischung aus Hi-Fi Rush und Hades, so ein bisschen, so top-down. Aber auch so den Stil so Richtung Hi-Fi Rush, alles ein bisschen Punk und Elektromusik und so. Und das war ein super cooles Gespräch. Ist ein Team aus Berlin, die schon ein paar Titel gemacht haben. Und jetzt, das ist halt deren jüngster Titel, die haben dieses coole Insurmountable gemacht. Kennt ihr das? Das ist ein Roguelite, wo man so einen Berg besteigen muss. Ziemlich ungewöhnliche Idee. Dieses Team ist das. Und ich hatte so ein ungefähr einstündiges Gespräch mit ihm. Und es war super spannend, da Einblicke in die Produktion zu bekommen.
Ja. Sehr, sehr cool. Aber sag uns doch ruhig, und damit sind wir direkt in dem, im Hauptgang bei den Games, auch was du von Beat Slayer hältst als Spiel. Letzte Woche hat ja schon Manu kurz angerissen, was er daran sehr gut findet. Bist du auch komplett hingerissen von diesem wilden Berliner Technomix? Möchtest du umziehen?
Ja, nee, umziehen will ich nicht, aber das, ich bin auf jeden Fall auch in den Tanzrausch geraten.
Das ist eine, so hätten sie das Spiel eigentlich auch nennen können, gell?
Hätten sie es auch nennen können, ja. Also das
wäre in Japan sogar super gut abgegangen mit dem Namen Tanzrausch.
Es ist tatsächlich auch eine wichtige Spielmechanik, weil in diesem Tanzrausch gerätst du erst, wenn du wirklich alles im Takt auch triffst, und dann werden deine Schläge und so weiter auch besser und die Musik wird intensiver und so, so wie man es von guten Musikspielen kennt. Und ich kann eigentlich nur alle Eindrücke von Manu unterstützen, mit dem Unterschied, dass ich die Musik tatsächlich auch gut und passend finde, weil ich aber auch elektronische Musik sehr mag. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel, ein richtig gutes Roguelite, ein Genre, das ich eigentlich nicht mag, aber es macht so viele Sachen richtig, dass ich gerne drüber hinwegsehe, dass es ein Roguelite ist.
Und man hat ja so leichte Progressionen.
Richtig, es gibt eine Metaprogression auf jeden Fall, und es ist so ein bisschen auch so ähnlich wie bei Hades, dass man immer wieder so in so eine Art Basis zurückkehrt und da halt auch eine Story-Progression hat und so. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer wieder von neu, es ist eigentlich wie Hades und Returnal. Also es ist schon so in die Story eingewoben, dass du immer wieder zurückkehrst, und es gibt halt auch immer wieder neue Sachen zu entdecken. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass man da Singleplayer-mäßig auch vorankommt. Mir gefällt's echt gut. Benjamin meinte im Interview, als wir an diesem Spiel gearbeitet haben, kam ein anderes Spiel raus, nämlich Hi-Fi Rush. Und wir hatten das Problem, dass wir, die wollten eigentlich einen Singleplayer-Titel machen, so wie Hi-Fi Rush. Also wirklich eins, das gerade nicht komplett von A nach B durchgeht. Und haben dann eingesehen, als es dann kam, dass sie gar keine Konkurrenz sind dagegen. Also, dass sie irgendwas machen müssen, was sich komplett von allen, von Hi-Fi Rush und natürlich ähnlich gelagerten Spielen, auch No Straight Roads halt so ein bisschen absetzt. Und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns doch das machen, was wir vorher schon gemacht haben, nämlich schon Roguelite. Wie gesagt, Insurmountable, das jetzt übrigens auch für Konsole Ende des Monats kommt, damit kennen sie sich aus, und dann haben sie ja quasi das genommen und mit Beat Slayer gemischt und sind erstaunlich schnell zu diesem neuen Ergebnis gekommen. Also sie konnten halt das Ruder bei diesem Spiel, diese ganze Struktur relativ schnell umreißen, so dass wir jetzt das Ergebnis haben, was wir heute sehen. Und mir gefällt es echt gut. Also ich kann es echt empfehlen. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Das ist durchaus wichtig, weil man immer bei Musikspielen mit einer Latenz zu kämpfen hat. Mhm. Auch ein Thema, über das wir sprechen. Also wenn man über einen Fernseher spielt zum Beispiel, dann fügt der Fernseher durch seinen Bildprozessor ja immer noch eine Latenz hinzu von ein paar Millisekunden. Und auf so einem Handheld wie dem Steam Deck hast du ja quasi überhaupt keine Verzögerung. Das ist schon durchaus wichtig. Und es ist nicht verified. Diese Verifizierung dauert wohl ein bisschen bei Steam. Es läuft aber hervorragend auf den Deck, das kann ich ja schon mal versprechen. Mhm. Und das ist, also mir hat es super gut gefallen. Also ich wollte es nur mal kurz ausprobieren so, und auf einmal waren 2 Stunden vorbei.
Famous last words.
Famous last words. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und ich habe es jetzt, es ist so, wenn man einen Run durchgespielt hat, also ein Run geht so, ich weiß nicht, lass mal eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger sagen, und danach.
Bis man das Ende das erste Mal gesehen hat, meinst du?
Ja,
richtig, genau.
Das normale Ende, das ist ja auch so ähnlich wie in Hades aufgebaut.
Und dann kommt aber dann nochmal so eine Elite-Version, und man muss den Bösewicht Dietrich, so heißt der, der hat so einen Sendeturm, Radio, und der sendet Gehirnschreien oder manipulative Sounds von diesen und beeinflusst die Bewohner Berlins, und den kann man auch mehrmals besiegen, und dann gibt es halt auch wirklich mehr Storyfetzen. Also die ganze Geschichte siehst du auch erst, wenn du es wirklich mehrmals durchspielst.
Ja. Ich habe auch reingespielt, möchte jetzt kein Downer sein, aber ich habe während des Spielens von Beat Slayer, was ich gut und kompetent fand, aber so viel Lust auf Hades bekommen, dass ich Hades direkt nochmal installiert habe und da dann nochmal einen Run gemacht habe, und muss doch sagen, dass ich das in fast allen Belangen insgesamt besser fand.
Ist ja auch ein großes, große Fußstapfen in
diesem absolut.
Dieses aber Thema, Hades hat kein Rhythmus, Musikspiel.
Dieses halt. Thema wurde auch im Cast angesprochen.
Und sehr schön, sehr schön. Also, wer das hören will, sehr gerne.
Die Folge ist übrigens frei. Ich wollte jetzt
einfach. Perfekt.
Bei Interviews, finde ich, ist dann immer ja, für die Reichweite ist auch natürlich auch schöner.
Für die Beteiligten viel besser, wenn das genau frei ist. Genau.
Was für ein Geschenk. Ist The Rogue Prince of Persia, das neu angekündigt wurde, auch ein Geschenk für die Menschheit? Oder wird es uns schon zu viel mit den Prinzen von Ostpersien?
Ja, wir bleiben bei Roguelikes, nämlich die Dead Cells-Macher. Auch das sind ja große Fußstapfen, mit denen sich alle Leute messen müssen, die eben ein neues Roguelike rausbringen. Und Ubisoft hat sich gedacht, naja, die Konkurrenz, die bauen wir uns erst gar nicht auf. Wir holen sie einfach selber ins Team. Ubisoft hat die Evil Empire, also so heißt das Studio hinter Dead Cells, gefragt, ob sie nicht Lust hätten, was mit der Prince of Persia-Lizenz zu machen. Also Ubisoft ist gerade sehr experimentell unterwegs und hat zwei verschiedene Prince of Persia-Projekte gestartet. Eins haben wir ja hier auch schon besprochen.
Mit drei Monaten Abstand. So verrückt.
Ja, und das ist aber jetzt ein völlig eigenständiges Ding. Wurde jetzt auch in der III-Initiative erstmals vorgestellt, also innerhalb dieser Indie-Kollektiv-Showcase, über das wir nachher auch noch mal ein bisschen sprechen. Und ich konnte es schon eine erste halbe Stunde spielen. Also ich war auf einem Presse-Event digital, bei dem wir quasi so erstmal die Präsentation gezeigt bekommen haben, was da das Studio sich dabei gedacht hat. Und dann konnten wir remote eine halbe Stunde wirklich in diese Early-Access-Version reinspielen, die jetzt ja im Mai dann auch schon erscheint. Mhm. Also die gehen hier diesen Schritt, einfach zu sagen, hier, das ist das Spiel, ihr könnt Early Access reinschnuppern und dann entwickeln wir es mit euch zu Ende. Also die Dead Cells-Macher merkt man schon, dass die das gemacht haben. Es hat
Volle Granate.
Ja, volle Granate, aber man hat einen ganz, ganz anderen Grafikstil. Ja. Also das hat jetzt keine Pixel-Optik mehr, sondern so eine Anime-Ästhetik, die dann eben sich im Spiel, also die Zwischensequenzen sind so Anime, mit sehr, sehr bunten Farben und dann hast du im Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich den Grafikstil beschreiben sollte, so ein bisschen wie so
versuchen, wenn
90s-Animationsserien auf Tele 5.
Mhm. Kennt noch jemand das CDI?
Ja.
Und Philips?
Ja, klar.
Da gab es so ganz viele Adventure-Games, die alle furchtbar waren. Und so sieht das hier auch aus. Also wenn ihr euch CDI-Spiele ankennt oder da anguckt und die schon mal gesehen habt, die sehen genauso aus. Oder so wie diese ganz alte Zelda-Serie, die es auch mal gab.
Ernsthaft?
Ja, ich finde auch dieses hakelige Animierte. Also manche sagen, es sieht aus wie halt Möbius, so dieser Grafikstil. Das finde ich aber nicht so wirklich. Ja. Es gab ganz viele so tschechische Animationsserien, wo dieser eine Junge immer mit dieser Rakete nachts auf die Planeten geflogen ist und so. Also es hat irgendwie diesen wabenden Animationslook. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Auf jeden Fall schön anders.
Ich finde es, also mir gefällt es ästhetisch nicht ganz so gut, muss ich sagen, aber spielerisch hat es mir Spaß gemacht. Es ist wirklich so Dead Cells-artig. Du hast prozedural generierte Plattformer. Es ist ein klassischer 2D-Plattformer, also wieder Back to the Roots von Prince of Persia und nicht dieses 2,5D, was wir jetzt eben bei dem Metroidvania hatten, sondern wirklich ganz, ganz klassisch eher, aber eben gemischt mit dieser Dead Cells-Formel, dass du immer wieder Roguelike-mäßig dann zurückgehst ins Basiscamp, dort dann Progression freischaltest, neue Waffen freischaltest und dann wieder auf den nächsten Run gehst.
Wie sieht die Progression denn aus? Das ist ja die entscheidende quasi, neben der Lizenz, neben dem Look, der entscheidende Unterschied, wo es sich dann vielleicht von Dead Cells auch absetzen kann. Dead Cells finde ich ja spielerisch nahezu perfekt und vom Look eigentlich auch sehr viel besser. Mhm. Von daher hoffe ich da jetzt auf eine gute Information von dir. Hast du da irgendwas?
Wir hatten ja wirklich nur die erste halbe Stunde. Das heißt, die ersten 10 Minuten waren Tutorial und Steuerung. Mhm. Und dann habe ich halt zwei Runs. Also ich bin auch am Anfang gar nicht gestorben. Es ist einfacher auf jeden Fall vom Beginn her als Dead Cells, weil man nicht direkt so immer krass stirbt, sondern es ist auch mehr Fokus aufs Plattformen. Also du kannst Wallruns machen und solche Geschichten. Ja. Du kannst wirklich auch anwenden. Also quasi der Hintergrund ist oft dann auch eine Wand. Dann kannst du am Hintergrund hochrennen, um dich an irgendwelchen Vorposten festzuhalten. Du hast so Stangen, an denen du schon quasi sich so voltigieren kannst. Mhm. Also da wird mehr Fokus auf das Traversing gelegt als jetzt bei Dead Cells und nicht so sehr aufs Kampfsystem. Hatte ich so das Gefühl. Also das letzte Prince of Persia, das aktuellste, war ja auch sehr auf den Kampf ausgelegt. Hier ist tatsächlich mehr wieder auch Bewegung und so drin. Und das muss ich jetzt zeigen, ob diese Mischung so funktioniert. Aber wenn jemand das hinkriegt, dann ja wohl Evil Empire. Und so viel Progression konnte ich jetzt natürlich noch nicht sehen. Ich bin 2-3 Mal gestorben und das war's. Also klar, da war dann halt so ein Schmied. Und bei dem Schmied kannst du dir dann halt neue Waffen freischalten von dieser Währung, die du halt währenddessen einsammelst und solchen Geschichten. Aber vielversprechend. Und ich glaube, das ist auch der richtige. Man hat so einen Bogen am Anfang, hat man halt irgendwie 3 Schuss, auch sowas kannst du dann wahrscheinlich aufrüsten und freischalten und ich habe dann typisch wie bei Dead Cells hast du dann halt oft so Entscheidungen, nimmst du jetzt diese Waffe auf um, dann hast du halt so einen Bumerang gehabt, so einen Messerbumerang und konntest den halt quasi austauschen gegen den Pfeil und Bogen. Also solche Geschichten gibt's. Und sie haben ein ganz cooles Upgrade, wie soll man das sagen, so ein Gem-System nenne ich es mal. Also du hast 4 so Slots und dann findest du immer so Waffenteile, die du einsetzen kannst. Und je nachdem, wie die generiert sind, upgraden die das linke und das rechte Waffenslot mit. Oder so.
Ah ja, ja, also auch so ähnlich so, wie in Dead Cells mit den roten, grünen und purple-lila Upgrades.
Also sowas haben sie da jetzt auch eingefügt. Ja. Also sehr vielversprechend und ich glaube, mit Early Access zu starten am 14. Mai ist genau die richtige Idee, um das dann auch schön rund zu kriegen. Ja, hat Spaß gemacht.
Ich war ja sehr schockiert, muss ich sagen, von dem Grafikstil. Das sieht für mich durch und durch irgendwie schlechter aus. Es wirkt nicht detailverliebt vom Look her und es kam auch in diesem Triple-I-Showcase nicht gut rüber. Der Übergang von den Anime-Sequenzen, nenne ich sie jetzt einfach mal, zur Spielgrafik, das war noch cool gemacht. Und als ich die Spielgrafik dann gesehen habe, dachte ich, boah, das wirkt irgendwie trist und lieblos im Vergleich. Und man sieht, dass das Movement so ähnlich beziehungsweise fast identisch ist zu Dead Cells. Aber so vom Look her ist halt gar nicht mehr so viel los. Man findet ja bei Dead Cells gerade dieses Spratzige und Splatterige und diese vielen Effekte. Das fällt auf einmal alles weg. Ist ein ganz cleaner Look. Micha, wie hat dir das vom ersten Eindruck gesehen, als du es gesehen hast?
Also ich finde den Animationsstil strange. Mhm. Interessant. Mhm. Interessant ist ein gutes, aber nicht so, also ich mag Möbius total. Ich bin ein großer Fan von diesem einen Spiel, das war nur so langweilig, finde jetzt wäre mir der Name nicht. Sable. Bei Sable hast du zum Beispiel ja auch bei der Texturierung so diese typisch Möbius.
Genau, das fehlt hier komplett.
Ja. Und das fehlt hier komplett, weil du hast ja so diese klaren Flächen. Ich finde, das sieht aus wie Way Forward eigentlich eher, als würde Way Forward Möbius machen wollen. Und über Way Forward habe ich mich das letzte Mal ja schon beschwert. Ich finde den Stil von Way Forward nicht gut. Und das ist aber interessant, ich finde es mutig, also es muss mir ja nicht gefallen, ich finde es geil, dass die Sachen ausprobieren, das muss nicht alles für mich sein. Das Gameplay, Leute, nee, weiß ich nicht. Also Dead Cells ist ein Spiel, das fand ich so die ersten 2-3 Stunden geil und dann habe ich es nicht mehr sehen können.
Also, das hast du doch auf der Gamescom vor Anno dazu mal, haben wir das doch auf der Switch die ganze Zeit.
Ja, die Musik gezockt. Ist voll geil und so und ich mag den Soundtrack total, ist super cool. Aber was mich da halt irgendwann so, es huckt mich dann irgendwann nicht so sehr. Ich gebe dir recht, das Spatzige ist mega gut. Also Optik von Dead Cells finde ich hervorragend. Und ich würde auch gerne dieses Castlevania-Ding ausprobieren, was die da jetzt machen.
Das ist schon lange erschienen, ne?
Ja, schon lange erschienen. Das habe ich noch nicht, das steht noch auf meiner Liste, würde ich gerne mal testen, weil ich Castlevania und so mag und so. Aber ich finde die Steuerung auch sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, dass das irgendwie, da fehlt so ein bisschen dieser kleine Spin, den ich zum Beispiel bei Returnal oder so drin habe, dass du ein bisschen mehr Meta-Progression hast. Das stört mich ein bisschen. Also das mag ich halt eben. Das ist ja auch das, du hast vorhin Hades reingeworfen, oder jetzt meinetwegen auch Slayer. Es ist halt eben, da hast du trotz der Wiederholung halt schon das Gefühl, dass immer was passiert. Und das, glaube ich, das bei Dead Cells am Anfang immer diesen Kerker, wo diese Veränderungen so ein bisschen drin sind, das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte gerne bisschen mehr. Ich fand da Returnal eigentlich perfekt, wie sie das eingebunden haben und das fehlt mir da einfach und deswegen hält mich normalerweise nicht so sehr. Jetzt hat Beat Slayer diesen Musikhook, der mich hält und Returnal hatte den Horror-Story-Hook, der mich hält und natürlich das Bullet-Hell-Gameplay. Bei Dead Cells bin ich aber einfach nicht so drin und dann sehe ich halt das Prince of Persia und ich finde...
Ah ja, dann spielt das Metroidvania, dafür hast du ja die
Alternative. Ja, ich glaube dann, das, was Anfang des Jahres rausgekommen ist, ich glaube, das würde mich eher ansprechen.
Ich sehe schon, wir müssen mal wieder eine Top 5 ranken und dann auch noch so Dinge wie Rogue Legacy mit reinnehmen und natürlich auch das, was wo man so wie Indiana Jones mäßig spielt. Wie hieß das noch denn nochmal?
Nochmal ganz kurz zum Grafikstil, ich wollte nochmal eins sagen. Also was ich geil finde an dem Grafikstil, sind die Hintergrundgrafiken. Also ich finde die Landschaften und so, gerade durch das extrem cool und das Parallax-Scrolling sieht einfach fantastisch aus. Das finde ich sehr, sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, sind die Figuren. Das ist, ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, aber die sehen so ein bisschen aus wie diese von Hand animierten flachen 2D-Figuren. Kennt ihr diesen Grafikstil? Und das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Also, und das ist das, was mir bei Sable zum Beispiel besser gefallen hat. Das war deutlich wonkiger und es ging es auch gar nicht um Action, aber irgendwie wirkte das homogener und ich finde so.
Ich bin gespannt, ob sie da mit dem Early Access vielleicht auch drauf reagieren, wenn des Feedbacks.
Aber Hintergrundgrafik an sich schon cool. Also das mag ich schon. Also ich finde das Reduzierte finde ich da eigentlich ganz gut. Und es ist aber auch
ich finde es super spannend, dass Ubisoft jetzt auf einmal doch wieder Bock hat auf die Prince of Persia Lizenz. Gell? Das war ja jahrelang, jahrzehntelang brach gelegen, weil sie einfach immer alles mit Assassin's Creed gemacht haben.
Finde ich interessant, dass da reden wir gleich noch drüber, dass Ubisoft jetzt erstmal das ganze Taschengeld, die Story Write-Offs jetzt erstmal in Indies investiert.
Ja, das finde ich sehr gut.
Ja, das befürchte ich leider auch. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Bock zu tun hat, sondern eher mit, wir müssen irgendwie diese Company am Leben erhalten und unsere Lizenzen dafür halt nutzen, so gut es geht. Also ich finde das schon sehr strange, zwei 2D Prince of Persias rauszubringen innerhalb von 4 Monaten.
Ja, finde ich auch komisch, dass es so nah aufeinander ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Prince of Persia Lizenz sonst auch verloren hätten.
Kann man die verlieren? Ist die nicht?
Naja, also Sony hat doch zum Beispiel auch diese ganzen komischen Venom-Filme gemacht und so, weil sie halt einfach vertraglich verpflichtet dazu sind, wenn sie die Lizenz haben von Marvel, dann auch Sachen zu produzieren. Und so könnte das hier auch gelegen sein. Ich weiß es nicht, habe da nichts drüber gelesen, aber sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass halt die Prince of Persia, wenn du 5 Jahre lang nichts machst, dass dann irgendwie die Lizenz weg ist und dann haben sie sich vielleicht gedacht, komm, wir geben das 2 Indie-Studios, eins davon wird gut und jetzt sind halt beide gut geworden. Irgendwie sowas in der Art
könnte ich mir vorstellen. Nicht unmöglich, ist ja eine Jordan Magna-Lizenz ursprünglich mal. Dann hat die tatsächlich Ubisoft irgendwann mal gekauft, die Prince of Persia-Lizenz. Von daher ist das nicht vollkommen unwahrscheinlich. Und das Spiel, was ich eben noch meinte, was wir ranken sollten in dem Kontext, wäre Spelunky. Aber gut, alles schöne Roguelites, alles schöne Spiele, die man sehr gut portabel spielen kann, zum Beispiel auf einem PlayStation Portal oder auf dem Steam Deck. Michael, du hast da noch eine Story mitgebracht. Erzähl uns da doch mal von deinen Hands-on-Eindrücken.
Ja, ich habe mich ja immer bemüht, die PlayStation Portal-Muster zu kriegen, ne? Und jetzt habe ich ein Leihgerät bekommen, was ich leider wieder zurücksenden muss, weil ich würde es echt gern behalten, aber das ist eine andere Story. Aber ich habe jetzt endlich mal Hands-on-Eindrücke von dem Ding. Und das macht hier bei uns in diesem Haushalt Sinn, weil meine Partnerin auch sehr viel PlayStation spielt und wir haben 2 Geräte. Eins, das in einem anderen Raum steht, aber das zweite kann ich nicht so gut benutzen, weil das an die Leinwand angeschlossen ist. Und seitdem wir hier 2 neue Katzen haben, traue ich mich nicht, die Leinwand runterzufahren. Ja, ich habe halt Angst, dass sie da irgendwie.
Ich sehe es gerade vor mir, wie sie so mit ihren Krallen an der Leinwand
so langsam runterrutschen. Ja, eine ist immer sehr interessiert. Also ich muss mich ein bisschen warnen oder ich muss mir eine Strategie überlegen, die ich das Ding wieder benutzen kann.
Während der Fütterung oder so.
Ja, also man hat nicht so Bock. Also es ist so eine Spannleinwand und die anzubringen war schon ein bisschen halt sehr, sehr aufwendig. Da habe ich jetzt nicht so Lust, dass eine Katze sich dranhängt, weil sie irgendwas Spannendes sieht. Na, egal. So, jedenfalls haben wir ein zweites Gerät, womit man diese Portal dann natürlich auch benutzen kann, sodass wir PlayStation zum Prinzip sagen, im Betrieb sagen können. Und ich hatte vorher Shiaki for Deck ausprobiert und das ist eine Open Source Alternative, wo, wenn du ein Steam Deck hast, kannst du dieses Programm installieren und quasi mit demselben Account und Mechanismus halt auch auf deinem Steam Deck streamen. Und das war die Lösung, die ich zuerst verwendet habe. Und ich wollte aber wissen, wie sich die PlayStation Portal da im Vergleich trägt. Und mein Fazit nach 2 Wochen ist: PlayStation Portal Haptik viel besser.
Ist ja klassisch der PS5-Controller eigentlich, nur mit Bildschirm dazwischen.
Richtig, also ganz genau. Du hast quasi einen PS5-Controller und stell dir vor, du ziehst ihn so auseinander, wie diese Handy-Snap-In-Dinger, Smartphone-Snap-In-Dinger, die es halt auch gibt. Also wenn du unbedingt Resident Evil auf deinem iPhone spielen willst, dann kannst du...
Das ist gar nicht so schlecht, sag ich dir.
Ja, geht dann nur in Flamme auf. Aber ansonsten...
Das ist ein guter Punkt. Ich habe das jetzt auch ausprobiert. Es ist gruselig, wie heiß das iPhone wird, wenn man darauf diese High-End-Games spielt.
Da gibt es halt diese lustigen Meme-Bilder, wo Leute dann noch so einen Kühler drauf snappen und noch ein externes Ding und dann denkst du, ja, kann ich ja gleich eine Konsole kaufen. Egal, gut. PlayStation Portal, supergeile Haptik. Das fühlt sich halt genauso gut wie halt auch der DualShock von der PlayStation 5 an und hat auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Und das Display ist jetzt nicht das allerbeste, aber wirkt halt trotzdem crisp. Also ich muss sagen, bitte?
Ist das ein OLED?
Nee, ist kein OLED, glaube nicht. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Aber ehrlich gesagt, sah es trotzdem gut aus. Und die, was mich überrascht hat, ist der Sound. Die Boxen sind klein und natürlich jetzt nicht so ultra Bass, aber es wirkt räumlich. Also Sound ist ja etwas, was bei PlayStation generell immer so ein bisschen im Vordergrund steht, weil sie ja auch diese 3D-Sound-Sachen, Algorithmen und so irgendwie drin haben. Und der wirklich gut, also wenn man wirklich direkt davor sitzt, man hat das PlayStation Portal direkt vor der Nase, wirkt es auch angenehm räumlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Insgesamt ist das Gerät auch nicht zu schwer. Es ist relativ schnell aufgeladen, ist insgesamt nicht zu schwer und es ist gut. Was nicht so gut funktioniert, ironischerweise, ist das Streaming.
Also dafür ist es da.
Ja, also die Verbindung zur PlayStation wird immer anstandslos aufgebaut. Das dauert immer so ein bisschen, aber anscheinend werden da verschiedene Konfigurationen durchgetestet und so. Also ich hatte nie einen Fall, dass es nie erreichbar war, was bei Shiaki vor Deck durchaus mal passiert, dass da eine Konsole aus irgendeinem Grund dann nicht da ist und so. Aber bei Shiaki vor Deck ist es so, wenn die Verbindung einmal zustande kommt in deinem WLAN, und das ist, wie gesagt, sehr stark auch von deinem WLAN abhängig. Also das kann bei mir jetzt nicht so gut funktionieren, bei euch kann es besser funktionieren, je nachdem, was für einen Router ihr habt und wie ihr eure Signale verteilt. Aber mir in diesem Altbaublock im Ruhrpott, wo man in den Nebenraum geht und dann ist die Verbindung sofort schlecht, war das so, dass die Shiaki vor Deck ab und zu Probleme hatte. Aber wenn es dann einmal läuft, dann ist das Streaming vom Bild her potenziell ein bisschen besser. Und der Hardcore-Test, den man da machen kann, ist, wenn man ein schnelles Spiel spielt. Ich habe getestet Redout 2, das futuristische Racing-Game, und Sonic, das Ding da, das ist Open-World-Sonic, den Namen vergessen, Frontiers. Und Frontiers war schon so auf der Portal so ein bisschen so, Also das wurde dann teilweise so pixelig, dass man nimmer erkennen konnte, was da los ist. Wenn ich nah beim Router war, war eigentlich alles ganz gut. Und Shiaki vor Deck ist mit den schnelleren Sachen ein bisschen besser zurechtgekommen. Also du hast weniger Kompressionsartefakte und das Bild wird insgesamt ein bisschen stärker. Du merkst aber bei beiden Varianten trotzdem natürlich, dass du da jetzt am Streamen bist. Muss aber sagen, bei Shiaki vor Deck ist die Einrichtung ein bisschen komplizierter, also nicht zu kompliziert, aber man muss da mit so einer ID, die muss man erst herausfinden, da musst du auf eine dubiose Webseite gehen, die den ID-Hash rauslesen lassen und so. Also du musst diese ganzen Sony-Sachen umgehen und PlayStation Portal ist wirklich so einschalten, verbinden und funktioniert sofort. Also ich würde sagen, für den Gemütlichkeitsfaktor gewinnt die Portal tatsächlich. Und für die Leute, die ein bisschen technisch versierter sind, da würde ich schon empfehlen, vielleicht erstmal Shiaki vor Deck auszuprobieren, wenn man denn.
Shiaki vor Deck geht ja nur, wenn du ein Steam Deck hast.
Wenn also
nur,
wenn
es teurer ist als ein PlayStation Portable.
Also. Das funktioniert nur, genau, das wäre auch, glaube ich, mein Fazit. Also, wenn ihr kein Steam Deck habt und auch kein Interesse dran habt, euch ein Steam Deck zu holen, weil, keine Ahnung, warum sollte man kein Steam Deck haben, aber kann ja sein, es gibt ja Leute, die keins haben und keins haben wollen, dann würde ich schon sagen, dass die Portal sich lohnt. Ich finde den Preis von 250 Euro, ehrlich gesagt, ein bisschen zu hoch, ja. Weil man halt immer noch streamen kann über die PlayStation-App. Also man kann das auch auf seinen Mobilgeräten so normal haben, wenn man einen normalen Controller anschließt. Deswegen fände ich jetzt so 150 Euro eigentlich einen angemesseneren Preis, auch wenn die Verarbeitung sehr gut ist. Aber wenn der Preis irgendwie mal so in diese Richtung fallen sollte, in so eine diese komfortable Zone, dann kann ich das Ding auf jeden Fall empfehlen. Und was noch ganz wichtig ist, also es gibt keinen Klinkenanschluss für Kopfhörer.
Doch, ganz hinten, unten. Na klar,
ach, doch. Auf
der Rückseite.
Ach, echt?
Na klar. Was? Selbstverständlich. Neben dem USB-C-Anschluss. Ist ach, gut was? Versteckt, aber ist da.
Da gut versteckt, wirklich gut versteckt. Dann habe ich den gar nicht gesehen. Vielen Dank für die Korrektur.
Gerne.
Ja, ich habe nämlich USB angeschlossen, Bluetooth angeschlossen. Und das hat natürlich, das hat hervorragend funktioniert, weil das geht dann quasi direkt über die PlayStation und nicht über das
Board. Ah, okay, klar. Interessante Info vielleicht noch, wie man die Touchpads benutzt. Man kann halt, das ist ein Touchscreen, man kann den einfach berühren und dann erscheinen so zwei virtuelle Touchscreens in so einem Rahmen quasi, mitten über der Spielgrafik, um die Funktionen von dem Touchpad auf dem PlayStation 5 Controller zu benutzen. Ja. Was ich auch noch lustig fand, als ich es kurz ausprobiert hatte, war, dass durch die Kompression des Streaming-Bildes Farben teilweise komplett anders dargestellt werden. Also es gibt, wenn du ein OLED oder so dazu noch hast und das Bild halt auf beiden dann vergleichst, hast du teilweise Unterschiede, dass irgendwas magenta aussieht, was eigentlich so eher gelblich ist und sowas. Also wirklich ganz krasse Unterschiede, einfach weil der Farbumfang halt nicht komplett ist. Wenn das gestreamte Bild hast. Das ist immer so. Ich fand es nur mal ein nices Titbit, das hier zu verteilen. Das ist eigentlich vollkommen wurscht, weil wie die Farben aussehen, ist klar, kleiner artistischer Unterschied, aber.
Ja, die Farben, das ist halt genauso wie bei YouTube-Videos oder so. Also eine Methode der Kompression ist halt, die Farbauflösung zu reduzieren. Da gibt es halt auch diese Zahlen, die dahinter stehen. Das sind so 4:4:4 zum Beispiel, ist die volle Auflösung. Und dann meistens ist es 1:1:4. So, dass du ein Viertel der Farbauflösung hast und die Kompression rechnet den Rest auf. Aber wenn du wenn du Spiele hast, die sehr intensive Farbgebung haben und jetzt nicht Call of Duty oder so, dann fällt dir das natürlich schon auf. Dann siehst du den Unterschied schon deutlich.
Und auch nochmal der Hinweis, ja, man kann das auch halt von draußen dann über Mobilfunk, über sein Telefon alles versuchen und auch da nochmal mit der PlayStation verbinden, aber es ist halt kein Handheld, der Spiele irgendwie nativ darstellen könnte in irgendeiner Weise. Ja, man braucht immer die Verbindung zur PlayStation 5.
Ist nur zum Stream. Ey, aber wie, also ich, das ist, man kennt's, ne? Man denkt so, jetzt eine Runde gemütlich zocken und dann nimmt man das einfach in die Hand und so. Und da muss ich sagen, gewinnt das Ding. Also Shiaki for Deck ist geil und kostenfrei und ich finde super, dass es die Alternative gibt, aber wenn es dann nicht funktioniert, ist der Frust dann sitzt du erstmal wieder 10 Minuten da und versuchst dann herauszufinden, warum es jetzt nicht geht. Und PlayStation Portal ist wirklich halt einfach einmal eingerichtet und dann vergisst du einfach das, dann musst du dich nie wieder drum kümmern. Und das ist der Komfortabel-Modus ist, glaube ich, für diese Zielgruppe schon ganz cool. Und wenn ich eine Kaffeepause mache, dann nehme ich das Ding einfach und zock 20 Minuten, anstatt mich bei dem Steam Deck manchmal zu fragen, warum geht das jetzt nicht oder schon wieder ein Update zu installieren oder so. Das macht Sony schon richtig. Also für diese, wenn das wichtiger für euch ist, das Komfortable, dann ist das Portal wahrscheinlich schon die bessere Entscheidung zwischen den beiden.
Apropos Entscheidung und Unterschiede zwischen beiden. Perfekte Überleitung. Wir haben zwei Aufbauspiele angespielt, nämlich Off Life and Land, das ehemalige Circle of Karzoven und das nagelneue Lysara Summit Kingdom, was jetzt auch bei der III-Initiative als Shadow Drop gelauncht wurde. Ich hatte die ganze Zeit bei der III-Showcase gedacht, was ist denn jetzt der Shadow Drop? Und dann kam der Shadow Drop und ich so, aber das habe ich doch schon. Ja, weil wir vorab Zugang hatten. Zwei sehr unterschiedliche Aufbauspiele. Das eine ist ein sehr klassisches, simulationslastiges Spiel und das andere ist ein wunderschönes Spiel, bei dem man im Himalaya auf ganz begrenztem engen Raum an den Schrägen der Berge irgendwie mit dem Platz auskommen muss. Ich fand beide sehr interessant. Ich bin gespannt, wie du jetzt den Unterschied siehst. Lass es doch mit Off Life and Land anfangen, Circle of Karzoven. War das dir schon ein Begriff? Das war ja so auch schon seit einiger Zeit im Umlauf. Das hat sich jetzt ja umbenannt, weil Karzoven einfach dann doch vielleicht nicht so ein guter Name ist.
Das stimmt. Das war einer meiner großen Kritikpunkte, dass sie mit Circle of Karzoven wohl nicht weit kommen werden, als sie es vorgestellt haben. Ich hatte das tatsächlich im Stream, als es angekündigt wurde, 2 Tage vorher schon und habe es seitdem immer mal wieder gespielt und fand es von Anfang an sehr gut, muss ich einfach so sagen. Es hat halt direkt so die Anno- und Siedler-Connection-Vibes bei mir angesprochen und ich fand es sehr, sehr organisch. Das ist halt ein sehr simulationslastiges Spiel. Da wird selbst simuliert, ob irgendwie ein Eichhörnchen gestriegelt ist oder nicht. Und ob es dann einen Bewohner dadurch glücklicher macht oder nicht so glücklich macht. Ja. Also, das ist so das Level, wo hier was simuliert wird. Und das fasziniert mich immer ganz stark. So ein paar Rimworld-eske Detailverliebtheiten sind da einfach drin. Aber ansonsten ist das Gameplay ganz, ganz klassisch, dass man ein Dorfzentrum hat, fast schon so ein bisschen Age of Empires mäßig, mit dem Dorfzentrum und dann drumrum halt Lagerplätze, so ein bisschen so City Builder Caesar mäßig oder Pharao, wer sich daran erinnert, dass man halt die Waren auch irgendwo abliefern muss, lagern muss, dann das eigene Gebiet verändert. Man muss da vielleicht so sagen, Off Life and Land ist so teilbasiert, also so blockbasiert. Das ist so ein bisschen Minecraft-mäßig. Dadurch wirkt es nicht sehr realistisch, natürlich. Nee,
es hat aber so einen Low-Poly-Look auch. Also noch abstrakter als so ein Minecraft eigentlich, weil alles halt so Low-Poly und nicht realistisch aussieht. Also das ist jetzt nicht wie bei Manor Lords. Wenn ihr da die Ästhetik und den Blick im Kopf habt, was ja auch so ein bisschen eher härter und simulationslastiger wird, aber da sieht's halt realistisch in Anführungszeichen auf und Off Life and Land ist halt sehr abstrahiert durch das einfach die wenig Manpower und Leute, die daran arbeiten, ja.
Beides übrigens deutschsprachige Studios, also hinter Lysara und hinter Off Life and Land und die Größenverhältnisse stimmen halt auch nicht. Die Maps sind ein bisschen eindimensional. Dafür, dass die komplett zufallsbasiert sind, habe ich eigentlich überall bisher immer gehabt Berge am äußeren Rand. Also die Maps sind dann auch beschränkt, so wie bei einem City Builder wie City Skylines oder so, dass es wirklich einen harten Rand gibt. Vielleicht gibt es manchmal einen Fluss, aber eigentlich auch nicht. Meistens ist es halt eher so ein Krater, in den man reinbaut. Fast das auch da ein schöner Kontrast zu Lysara, wo man ja auf einen hohen Berg raufbaut, baut man auf Life and Land meistens in so einer Kuhle, fängt man an und baut dann so nach hinten raus zu den Bergen irgendwie ein bisschen hoch. Sehr schön ist die Integration von Twitch. Wenn man das ganze Spiel live streamt, dann werden halt die Leute reingezogen, die gerade zuschauen, und die werden dann deine Bewohner. Und dadurch gibt's halt eine schöne Interaktion mit dem Chat. Dann irgendwie hier ist, keine Ahnung, Fitoid oder da ist Manu, der läuft da gerade rum, dem geht's gerade schlecht, der ist krank leider. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir ihn wieder gesund kriegen. Und das macht schon Spaß, da so in die Details zu gehen, warum es jemandem schlecht geht. Und man kann halt jeder Kleinigkeit auf den Grund gehen. Und das Spiel ist super entschleunigt. Das sind sie allerdings beide. Ne? Die sind beide, Lay Sarah auch, haben keine echte Gefahr oder irgend so ein.
Ja, da würde ich bei Lay Sarah ein bisschen anderer Meinung sein, aber kommen wir ja gleich dazu nochmal. Auf Life and Land ist wirklich eher ein cozy Bauer. Ja. Du kannst wirklich sehr wie in so einem, wie bei so einer Modelleisenbahn. Du machst irgendwas und dann schaust du einfach zu, du kannst ranzoomen. Also das ist genau das Spiel, was Leute sich so wünschen, so beim Wuseln zuschauen. So, ja,
würdest du zustimmen, ist es vielleicht auch ein besseres neues Siedler, Settlers of Pagonia oder wie das
ist? Wollte ich gerade sagen. Also ich finde, das ist sehr viel näher dran. Das ist sehr viel näher dran an dem klassischen Siedler-Feeling. So, da läuft jetzt einer, der fällt jetzt ein Baum, das ist das, was Christian Schiffer sich immer wünscht, ja. Wenn da ein Baum gefällt wird, dann kann ich zugucken, wie dieser Baumstamm ins Sägewerk getragen wird und wie er dort zu Brettern verarbeitet wird und dann zur Baustelle getragen wird. Also das ist ja wirklich hier richtig simuliert. Ja. Das geht ja so weit, also die Macher und Macherinnen von dem Spiel, die sagen ja, okay, wir simulieren sogar, dass wenn da irgendwo Ressourcen rumstehen, dann kommen halt die Tiere und nehmen sich das so, ja. Also das wird ja alles mitsimuliert. Die Bedürfnisse der Tiere und der Umgebung und der Pflanzen hat Einfluss auf das, was du da machst. Das heißt, wenn du deine Ressourcen komplett ausbeutest, dann kann es halt auch sein, dass das Ökosystem umkippt oder so. So ein Versprechen wird hier zumindest gegeben. Was dieser Simulationscharakter halt aber auch als Nachteil hat, sage ich jetzt mal, es ist halt sehr lahm. Also ich bin ja einer, der dann immer sehr ungeduldig ist bei solchen Spielen. Ich will jetzt, dass meine Baustelle fertig ist und dann spule ich halt irgendwie auf 16-fach vor.
Und dann sieht das Spiel sehr albern aus, muss man sagen, weil das auch einen Tag- und Nachtwechsel hat und dann ständig irgendwie die Sonne untergeht und wieder der Mond kommt innerhalb von 10 Sekunden.
Ja, und da ist das Spiel halt wirklich so simuliert, dass dann halt das auch wirklich einfach mal ein paar Tage dauert, bis dann das Zeug auf dieser Baustelle ist. Also das hat mich dann eher wieder so ein bisschen genervt, aber auch halt, weil meine eigene Ungeduld da ist. Und es ist halt noch ein bisschen so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so dieses ganze User Interface, die User Experience ist so ein bisschen bürokratisch, so ein bisschen alles in Windows 3.11 Tabellen irgendwie abgearbeitet.
Wer sich an Banished erinnert, da finde ich es ganz ähnlich. Du hast halt so ganz viele kleine Pop-Up-Windows, so Windows 3.11-mäßig. Das ist ein bisschen clunky. Ich weiß nicht, ob sie das noch verbessern werden. Insgesamt hat sich auch nicht so viel, ich hoffe, das nehmen mir die Entwickler jetzt nicht übel, aber ich finde, so viel hat sich gar nicht getan in dem letzten Jahr von Circle of Kersoven bis zu jetzt auf Life and Land. Das spielt sich immer noch sehr, sehr ähnlich. Klar, die werfen das Spiel nicht komplett um. Und es hat halt auch schon viel funktioniert und es wurde sehr viel runder gemacht. Aber eine ganz ähnliche Erfahrung jetzt zu der Early Access Version, die jetzt erschienen ist, zu dem Kram, als sie den Kickstarter gestartet haben, ist da gar nicht zu erkennen.
Aber es ist eine sehr schöne Siedler-Alternative für Leute, die jetzt eben auch wie wir eher ein bisschen enttäuscht waren von dem neuen Siedler und dem neuen anderen Siedler, die Pagodia-Geschichten. Also das Aufbaugenre bekommt gerade echt einen richtig Schwung, gell? Ja. Auf Life and Land ist jetzt da, Larisa ist jetzt da, jetzt kommt ja Manorlords diesen Monat noch, wo auch viele drauf hinfiebern. Also das Genre ist definitiv mehr als zurück, man hat genügend Alternativen. Auf Life and Land, was ich ganz nett finde oder ganz cool, also als Aspekt, dass man eben nicht alle Waren auf der Map hat und dann eben sehr viel Handel betreiben muss mit den anderen Städten. Da hast du dann eben so Gebiete, wo du dann eben auch auf den anderen Maps dann irgendwie nur das Eisen bekommst, dann musst du da so Transportstationen bauen und so. Also da steckt schon ordentlich was drin.
So wie bei Anno. Also wirklich ganz viel von Anno und Siedler. Und wenn euch diese Spiele gefallen haben in der Vergangenheit und ihr was Neues wollt, was auch vielleicht ein bisschen komplexer in den Details ist, kann ich es sehr empfehlen. Wie Manu schon sagt, man muss viel Geduld mitbringen, weil es ein sehr langsames Spiel ist, aber dafür gibt es halt auch hier dann am Ende nicht so nervige Kämpfe wie bei Anno oder dieses Kampfsystem wie bei Siedler, wo man ja echt, ich kenne so viele Spielende da draußen, die sagen, ja, ich habe Siedler halt immer gespielt, bis es zum Kampf gekommen ist, oder ich spiele Anno immer, bis es zum Krieg kommt und dann höre ich auf.
Da bin das ich auch gespannt bei Manorlords, weil da wird ja da, glaube ich, auch Kampf, also optional eine Rolle spielen. Es gibt auch einen Modus, glaube ich, wo du es ausmachen kannst, aber da wird es, glaube ich, auch drum gehen, dann die Gebiete irgendwie zu erobern. Bin ich mal gespannt. Genau, Larisa, Summit Kingdom.
Lay Sarah.
Laysara, genau. Mhm. Das neue Spiel, das sieht unglaublich polished aus, finde ich schon. Also das ist so hübsch, das sieht schon aus wie ein fertiges Spiel. Und das ist es ja auch. Also das finde ich optisch total ansprechend. Du hast diesen Himalaya-Berg, schneebedeckt und so weiter. Und deswegen komme ich auch drauf mit den Gefahren. Weil da kann es ja durchaus passieren, wenn du eben nicht irgendwie einen Förster irgendwo hinschickst, der da Bäume pflanzt, um die Schneelawinen aufzuhalten, dann kann das schon mal sein, dass ein Großteil deiner Siedlung eben unter einer Schneedecke begraben wird, was man auch wieder fixen kann, klar, aber das hat jetzt mehr Gefahren als Off Life and Land, fand ich in dem Aspekt.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich habe halt bei beiden das Gefühl, wie du schon auch gesagt hast, man kann beides ohne große Einbußen davon zu tragen halt fixen. Genauso kannst du bei Off Life and Land ja dich verbauen, sodass du den Einzugsradius zum Beispiel nicht richtig mitnimmst. Das hat da auch so einen runden Einzugsradius, wo die Handwerker dann die Sachen abbauen und sowas. Und wenn du dich da verbaust, kannst du halt auch in Probleme kommen und oder wie du auch schon gesagt hast, zu viele Beeren abholzen. Und dann hast du irgendwann nicht, kannst du halt keine Nahrung mehr herstellen, sowas alles. Ja. Das ist schon recht ähnlich. Aber ja, das stimmt natürlich. Es gibt halt
aber ich bin bei Laysara nach dem Tutorial tatsächlich auf der ersten Map dreimal pleite gegangen, bevor es funktioniert hat.
Und da sagst du aber das Schlüsselwort. Es geht halt nur ums Geld. Und das finde ich so irre. Das sagt einem ja kein, wenn man sich einen Trailer dazu anguckt zu dem Spiel und dann spielt man es, es fühlt sich ganz anders an, weil es ist so ein krasses Spiel, was nur auf diese eine Ressource Geld und Platz aus ist. Das ist ein bisschen weird, finde ich, weil das passt so gar nicht zu diesem schönen Aufbau-Tool dabei.
Man hat ja als Setting diese Mönche, die da irgendwie aussiedeln und du hast halt dann Mönche, die bestimmte Arbeiten erledigen können und eben halt so Bauern und irgendwie noch so eine mittlere Schicht. Wie heißen die? Nicht Akademiker, irgendwas. Artisans.
So, die Handwerker.
Handwerker, genau. Also auch so Anno-Prinzip-mäßig, dass du eben dann auch die Häuschen upgradet und so weiter. Aber ich bin ständig pleite gegangen, weil ich dann halt irgendwie so, du kannst dir dann immer irgendwie, das kostet dann extra Geld, wenn du nicht genügend Arbeiter von einer Schicht hast. So. Mhm. Und dann baust du irgendwie ein Gebäude und dann checkst du erst, ach scheiße, da müssen ja drei Mönche drin arbeiten. Jetzt habe ich aber noch gar keine Mönchshäuschen gebaut. Zack, pleite. So. Und was Laysara Summit Kingdom auch so schwierig macht, Laysara, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Ist diese, die Leute laufen nicht unendlich weit, um irgendwelche Ressourcen zu bekommen, sondern das ist sehr, der Platz ist ja eh schon so begrenzt. Und dann hast du so eine Mechanik, dass du, keine Ahnung, deine Mine baust, da wird dann das Eisen abtransportiert und das muss dann halt zum Gebäude und das baust du natürlich nebendran. Und dann musst du aber immer so Pfeilchen ziehen, welches Gebäude was wohin schickt. Und das muss dann halt ins Stadtzentrum und dann hast du aber da keinen Platz mehr. Und dann denkst du halt, na gut, dann baue ich halt den Bauernhof mit den Eiern da drüben hin, damit die Essen produzieren. Jetzt ist der zu weit vom Marktplatz weg, jetzt kann der da gar nicht hinlaufen. Dann hast du nur die Alternative, das wieder abzureißen, alle Häuser drumherum abzureißen, damit der Bauernhof nah genug ist. Und später mit den größeren Warenketten wird es ja noch komplizierter. Also ich war die ganze Zeit am Abreißen und am Umbauen und
ja, das ist dann teuer.
Muss man schon wollen. Und dann hast du wieder zu wenig Leute und dann kostet es wieder extra Geld. Und du hast halt so begrenzten Platz. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dann baue ich jetzt halt hier so ein neues Stadtteil auf. Ja, du hast ja immer nur so Mini-Flächen auf diesem Berg. Und dann hast du Brücken dazwischen, was dann schön ist, aber dann brauchen die auch wieder Stadtzentrum, dann brauchen die auch wieder Essen. Also ich fand's ganz schön knifflig. Das hat schon fast was von Puzzle-Game.
Ja, richtig. Da hat es so ein paar Sachen von dem von diesem Zugspiel, was ich auch letztens mit dir gespielt habe. Wie hieß das denn nochmal?
Train. Das ist das Voxel-Ding da, gell?
Ja, genau. Weil man halt so einen wahren Weg dann über eine ganz gefährliche Stelle quasi bringen muss mit den begrenzten Ressourcen. Also Laysara hat, wenn man mich jetzt festnageln würde, würde ich sagen, ist das näher dran an Anno, nämlich genau durch diesen begrenzten Platz und dieser starke Fokus auf das Geld. Das hat Anno ja auch ganz heftig, dass man erst miese macht und gerade noch so positiv bleibt und immer auf die Steuern achten muss wie sonst was und möglichst halt die Häuser abgegradet kriegt, damit halt die Leute da sind, die besonders viel Steuern zahlen. Und Off Life and Land ist eher so siedlermäßig.
Ja, genau. Auch optisch, finde ich, ist Summit Kingdom sehr nah an Anno dran. So diese
Das ist auch schon ein realistischerer Look insgesamt, ne?
Und auch wirklich sehr lustig. Also da kommen ja dann auch immer diese Mönche und reden mit dir und so. Die sind ja dann auch so gezeichnet und dann siehst du im Hintergrund halt so die Ochsen. Mhm. Das hat auch ähnlich wie bei Anno diese Ästhetik, dass diese Leute genau mit dir sprechen, diese Avatare.
Ja. Aber alles da halt optisch, ne? Es gibt bei Laysara überhaupt nicht diese Detailverliebtheit von auf Life and Land in irgendeiner Mechanik, dass da halt noch jemand simuliert wird, dem es gut oder schlecht geht, also ein Eichhörnchen oder irgendwie eine Kuh oder sonst was. Das ist zwar alles optisch da, aber eigentlich komplett irrelevant, weil man guckt die ganze Zeit nur, habe ich jetzt genug Geld, noch irgendwas zu bauen oder nicht? Und dann gucke ich halt zu, wie es aussieht.
Und es geht halt sehr ums Optimieren der Warenketten. Gerade dadurch, dass die Gebäude dann baust du halt irgendwie so ein Spezialgebäude, was dann zweimal Ressourcen reinkriegt und kann die wegtransportiert werden. Dann musst du, weil das ja in die Höhe geht, du hast dann halt auch verschiedene Gebiete, manche Sachen wachsen nur auf bestimmten Höhenebenen. Mhm. Da musst du dann drauf achten, dann musst du so Transportschienen bauen, die eben die Waren von oben nach unten, also über die Kilometer dann hinweg transportieren. Da können aber die Leute dann nicht langlaufen, ja, die müssen dann über eine Brücke an der Seite. Also das geht sehr um diese Optimierung. Wenn euch da solche Spiele eher von Warenoptimierungsketten ansprechen, dann ist dieses Spiel, glaube ich, das Richtige für euch.
Ja, aber vielleicht müsst ihr diese neuen Dinger auch gar nicht kaufen, weil im Endeffekt immer wenn ich sie spiele, denke ich so, oder werde ich ein höherer Wertschätzer von den Pharao- und Caesar-Spielen. Die haben in Wirklichkeit so viel richtig gemacht. Ich war halt nur damals vielleicht noch ein bisschen zu jung, um das wertschätzen zu können in den 90ern. Man kann sich jetzt immer noch einen Caesar und einen Pharao anmachen und merkt, wie wahnsinnig perfekt da diese Warenkreisläufe und das Aufbauspiel dahinter eigentlich auch
schon. Ach, du immer mit deinen alten Spielen.
Ich immer mit meinem alten Kram, zum Beispiel auch Whale's Voyage. Das ist nämlich bei mir im Stream nach Wahl gelaufen diese Woche. Kennt ihr Whale's Voyage? Sagt euch das irgendetwas?
Es war irgendwas am Amiga, glaube ich, gell?
Ist auch auf dem Amiga zuerst erschienen, richtig? Micha, sagt es dir irgendwas?
Ja, ist so ein etwas älterer Strategietitel im Weltraum, glaube ich, gewesen. Oder hatte sogar, war das Rollenspiel?
Science-Fiction-Rollenspiel.
Science-Fiction-Rollenspiel, genau.
Aber kommt mir bekannt
vor. Habe ich aber nie gespielt. Kenne ich nur Bilder.
Es gibt zwei Passagen. Also mir hat das Spiel vorher nichts gesagt. Ist für PC, DOS und den Amiga erschienen. Dann auch später für den Amiga CD32. Die Version habe ich gespielt, weil da cooler Sound natürlich ist, von wegen CD und allem. Whale's Voyage ist so ein bisschen wie DSA, das schwarze Auge, Schicksalsklinge, auf eine Art, dass man halt Städte oder Planeten hier erkundet und da dann repräsentative Städte und da mit Charakteren redet. Man hat eine Party von vier Helden, die man vorher in einem sehr, sehr eigenständigen und interessanten Charaktereditor macht. Man sucht sich nämlich einen Vater und eine Mutter aus und je nachdem, wie die miteinander kombiniert sind, kommt ein DNA-Strang dabei raus und dann hat man halt dadurch seine Eigenschaften. Dann kann man durch Mutation noch ein bisschen das Ganze in eine Richtung irgendwie verfeinern, um einen Kämpfer zu machen oder einen Heiler, einen Arzt oder halt einen Psioniker, der dann Feuerbälle später schießen kann und sowas. Sehr, sehr irres System. Man geht viel zurück und wieder vorwärts. Ist am Ende auch alles gar nicht so relevant. Hauptsache, man hat irgendwie jemanden, der heilen kann. Man hat jemanden, der kämpfen kann. Und mit dieser Party geht es dann halt los. Die hat sich den namensgebenden Wal gebucht oder gekauft. Das ist eigentlich eine Schrotthalde von Raumschiff. Und die verbessert man im Verlauf dieses Spiels, indem man jede Menge Geld hordet und halt ein Handelsmensch wird. Man macht nämlich bei Whale's Voyage nichts anderes, als die so kleine Mini-Fetch-Quests oder Quests, jemanden umzubringen oder zu retten, zu machen. Gar nicht mal so viele. Das Spiel ist gar nicht so sonderlich lang im Vergleich zu Eye of the Beholder oder Schicksalsklinge zum Beispiel. Das Spiel ist nur 10 Stunden lang, wenn man sich auf die Quests beschränkt. Aber die zu finden ist natürlich, weil es so ein Oldschool-Game ist, recht sperrig, ne? Man braucht also Stift und Papier, man muss die Karte nicht selbst mitzeichnen, aber zumindest sich Notizen machen, wen habe ich jetzt wo getroffen und wer will was von mir. Insgesamt ein irres, irres Spiel, was viele Dinge gemacht hat, bevor es irgendein anderes Spiel gemacht hat. Erstens ist das Science-Fiction-Szenario natürlich damals recht wegweisend gewesen. Es gab nämlich außer Cyberpunk gar nicht so viele Science-Fiction-Rollenspiele, die diese Fantasie in dir angeregt hätten. Und ich habe mir den Spaß gemacht und es jetzt am Ende dann mit Starfield verglichen. Weil ich fand das so lustig, dass um jetzt auch mal was Positives dann am Ende über Starfield sagen zu können, Starfield ist halt in allen Belangen besser als Whale's Voyage. Allerdings hat das dann ja auch 30 Jahre gedauert. Whale's Voyage ist in vielen Sachen halt einfach unfertig und altbacken. Und da ist dann im Vergleich zu Starfield halt schon ausgereift und gut. Und man macht halt sehr viel ähnliche Sachen. Man rennt auf dem Planeten rum, spricht da mit Leuten, macht Quests oder man fliegt mit dem Raumschiff rum und verteilt dann halt Waren und wird super reich und macht dann Upgrades da drauf, kriegt mehr Kanonen ans Schiff, hat dann auch so ein Space Battle System, was so ähnlich ist wie in Heroes of Might and Magic, dass man sich auf so einem Hexfeld halt herfliegt und guckt, dass man genügend Abstand hat und dann mit den Laserkanonen schießt. Ja, sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Wer diese Retro-Schiene mal gehen möchte, ich kann es durchaus empfehlen. Das ist auf zahlreichen Abandonware-Seiten auch zu finden. Läuft dann einfach in DOS-Box. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, möchte ich mal sagen.
Okay. Also das höchste Gefühl Retro für mich wäre jetzt Fallout 4 nochmal zu installieren, weil die Serie aktuell ist. Das ist so das größte Retro, was ich zurückgehen würde, glaube ich. Nämlich habe ich einen guten Grund. Am 25. April, und damit kommen wir zu den News, gibt es einen Grund, Fallout 4 nochmal zu installieren. Mir fällt sonst keiner ein, weil Fallout 4 leider nicht so gut war. Aber es gibt ein Next-Gen-Update und das ist auch noch kostenlos. Also Bethesda hat jetzt zum Start der Serie natürlich auch klar bewusst gemerkt, die Leute werden jetzt wahrscheinlich vielleicht auch Lust auf die Fallout-Spiele bekommen. Es gibt Fallout 76 umsonst bei Amazon Prime Gaming. Die Serie läuft ja auf Amazon Prime. Es gibt bei Amazon Luna, diesem Streaming-Dienst, die ganzen Fallout-Spiele zum Streamen. Und jetzt haben sie halt auch gedacht, für die Leute, die es gekauft haben, geben wir auch noch ein Goodie raus. Fallout 4 kriegt ein Next-Gen-Update. Das heißt, auf den Konsolen, also auf den Series XS und PlayStation 5, gibt's ein Leistungsmodus jetzt dazu und einen Qualitätsmodus. Also sprich, man kann mit 60 FPS spielen, höhere Auflösung fahren und so weiter. Paar Quests werden verbessert und solche Geschichten. Und für PC-SpielerInnen gibt's auch ein kleines Update, nämlich Michi, wir können's endlich in Ultra-Widescreen spielen. Das hat nämlich auch bisher noch gefehlt. Also von daher, auf dem PC sieht's ja eh wahrscheinlich schon ein bisschen next-geniger aus durch die ganzen Mods und so weiter, aber jetzt eben auch offiziell.
So ein richtig schönes Spiel war Fallout 4 ja nie, auch nee, schon damals leider nicht, und das sieht auch jetzt, glaube ich, nicht so richtig next-gen oder polish aus. Aber ich finde es dreist. Ich habe das hier ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich finde das irgendwie dreist, dass sie jetzt so viele Features wie dieses Ultra-Wide-Support und andere Framerates und alles, dass das jetzt doch auf einmal alles möglich ist, nur weil halt auch gerade die Serie erscheint und Leute vielleicht gerade im Fallout-Fieber sind und einfach der Fallout-Name, wenn es dann irgendwie passt, so wirtschaftlich, dann sind auf einmal ganz neue Dinge möglich, die vorher ja unmöglich waren. Und das gibt dem Ganzen für mich so ein leicht unsympathischen Anstrich. Ich freue mich natürlich darüber, dass das Fallout 4 jetzt besser wird, ohne Frage. Das ist was Gutes. Und gleichzeitig, wenn man halt das ganze Bild sich anschaut, merkt man halt, wie lame das Ganze ist, dass es halt alles erst passiert, sobald Geld in der Luft liegt.
Klar, wir reden immer noch von Bethesda. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr jetzt Lust habt auf Fallout, würde ich euch eher empfehlen, Fallout New Vegas zu spielen. Das passt auch besser zu dem, was in der Serie passiert. Genau, dann kommen wir zu der AAA-Initiative. Die haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Nämlich Lysara ist ja dort vorgestellt worden, The Rogue Prince of Persia auch. Und wir haben jetzt die ganze Show geguckt. Micha, was waren denn deine Highlights? Wir werden jetzt nicht alle durchgehen, da könnten wir gerade eine eigene Folge zu machen, weil das Ding war so vollgepackt. Ich hatte echt sensorischen Overload. Spätestens bei Kill the Night. Da war ich komplett getiltet.
Auch Dino Lords. Auf einmal hat man gemerkt, es gibt noch so viele schöne Spielenamen, die noch keiner benutzt hat.
Kill Knight, hätte ich wetten können, das Spiel gibt's schon, aber das Ding hat echt stand kurz davor, einen epileptischen Anfall bei einigen Leuten auszulösen.
Das ist genau mein Ding. Das ist, zu Kill Knight gibt's noch nicht so richtig viele Informationen. Es sieht aber aus wie ein Top-Down-Shooter mit Bullet-Hell-Elementen, da bin ich ja sowieso drin. Ein super düsterer Stil, du bist ein Kill Knight, der, also ein Ritter, der Sachen tötet und bewegt sich durch eine düstere Welt, wo nicht so richtig erkennbar war, ob das jetzt so retrofuturistisch ist oder so, aber es sieht auf jeden Fall nicht aus wie klassisches Mittelalter. Also mehr so eine surreale Welt und sowas. Und das ganze Ding hat einen super extrem hohe Schnittfrequenz der Trailer, irre, dass ich mich gewundert habe, dass YouTube das packt. Ja. Also das war eigentlich mein größtes Erstaunen. Ich stehe aber voll auf Sensory Overload. Das war ein Trailer, der sofort meine Aufmerksamkeit erhascht hat, weil auch die Musik geil ist. Die hat so einen sehr, sehr düsteren Elektro-Sound und so, stehe ich voll drauf. Also hat mich angesprochen, auch wenn man nicht so viel drüber weiß. Das ist eine Neuankündigung, also man weiß auch jetzt gar nicht so viel über diesen Titel. Ist aber für mich halt eins, dass ich direkt am ersten Tag ausprobiere. Ansonsten zwar, das nächste ist dann vielleicht vor diesem Hintergrund nicht so überraschend. Ich freue mich riesig auf Hyperlight Breaker. Das ist vor zwei Jahren schon angekündigt worden. Das ist das neue Spiel von Machine Games. Hier haben Hyperlight Drifter gemacht. Hyperlight Drifter ist eins der besten 2D-Hack'n'Slays, die ich kenne. Das ist ein super gutes, falls ihr es noch nicht gespielt habt, das ist so ein Pixel-Art, auch Retro-Future ist eigentlich, glaube ich, auch ein gutes Stichwort dafür. Ein Spiel, wo du dich durch so eine surreale, retrofuturistische Welt bewegst, die so mit dünnen Ornamenten auch so durchsetzt und so. Und dieser Stil, das übertragen sie jetzt in 3D. Auch Bullet-Hell-Gegner. Es gibt Sachen, die ich mag, nämlich Bullet-Hell. Mhm. Und so ein Hack-and-Slay-Gameplay, das schon so in Richtung Character-Action auch tatsächlich geht. Also wenn du von Gegnern umzingelt bist, dann kannst du so ein bisschen im Near-Automata-Style auf die Sachen draufhauen und so. Das sieht super gut aus. Kannst natürlich auch mit deinem Board durch die Gegend surfen und so. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und das nächste ist super witzig. Das ist mein drittes und letztes Highlight, ist Maus.
Oh ja.
Disney hat ja vor ein paar Wochen ihre Lizenz zu dem klassischen Mickey Mouse.
Steamboat Willie.
Steamboat Willie. So, das ist also das allererste Mickey Mouse, das ist dieses alte Design. Und es gab ja so ein paar Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung, in diese Kerbe eingeschlagen haben. Zum Beispiel Bendy's Ink Machine ist zum Beispiel davon sehr stark beeinflusst. Das haben wir ja hier bei Insert Moin auch besprochen zum Beispiel. Und aber Maus geht sehr viel stärker auf diese Steamboat Willie Ästhetik ein. Das heißt also schwarz-weiß und starke Outlines und auch diese schrecklichen
Dieses Augen. Dieses Auf- und Abhüpfende beim Laufen, was Steamboat Willie auch.
Und auch beim Atmen oder generellen Sein.
Ihr könnt euch da so ein bisschen, der größte Einfluss des Spiels, was es sehr, sehr stark auch hatte, so diesen Stil generell, war Cuphead. Ja. Und dasselbe halt nur in Schwarz-Weiß. So, und aber Maus ist.
Aber als Shooter.
Ego-Shooter.
Das ist ein 3D-Shooter, ja.
Ja, es ist geil. Und auch richtig blutig. Also, ja, das ist so, wie viele Headshots in diesem Trailer verteilt werden, kann man gar nicht zählen. Und ist so übertrieben brutal und gleichzeitig so comic-mäßig. Also es gibt zum Beispiel eine wundervolle Szene, wo du so ein Klavier, das in der Luft hängt, anschießen kannst.
Natürlich.
Und dann geht das so auf Gegner drauf. Natürlich. Aber das muss in so einem Cartoon natürlich mit drin sein. Und du punchst Leuten auch in nächster Nähe direkt ins Gesicht und die kippen halt so um wie die Dämonen aus Doom und so. Es geht halt in diese Richtung. Und allein wegen diesem Witz, wenn du das weißt, dass Disney die Lizenz verloren hat und jetzt die Leute kommen und einfach so einen Shooter draus machen, damit ist der Trailer noch mal extra geil, weil du jetzt merkst, die Leute, die nutzen das jetzt richtig aus, dass die Nintendo.
Was ich noch witziger fand, dass sie sogar noch Popeye irgendwie am Anfang Hommage reinbauen, dass diese Maus als Baby irgendwie diese Spinatdose spendiert bekommt und deswegen so stark wird, fand ich sehr lustig.
Ist so geil. Da freue ich mich total drauf auf das Spiel, das ist super.
Technisch finde ich es auch extrem beeindruckend, das sieht unfassbar gut aus. Ein bisschen, ja, ich will nicht traurig sagen, aber ich finde es irgendwie schon wieder so typisch Mensch, dass das Erste, was gemacht wird, sobald diese Lizenz halt offen wird für alle, das Erste, was gemacht wird, ist total die Kontroverse aufmachen und natürlich Mickey Mouse in Anführungsstrichen in so einen wilden 3D-Shooter zu packen, wo dann auf einmal Köpfe explodieren, weil ja das Universum natürlich was total Harmonisches und Schönes war und jetzt müssen wir das absolute Kontrastprogramm draufwerfen, um möglichst große Aufmerksamkeit zu kriegen und direkt so ein bisschen zu provozieren. Also ich finde, das Spiel hat eine hohe Provokationsfaktor gehabt.
Aber das ist ja auch der Reiz daran.
Mir gefällt es aber auch deshalb gut, weil ich das alte Steamboat Willie überhaupt nicht mag. Null. Also das hat mich nie angesprochen und ich habe es immer gehasst. Schon als Kind.
Da kannst du ja deine Fantasien jetzt wirklich ausleben.
Es ist perfekt für Menschen wie mich. Ich habe auch Epic Mickey gehasst. Das sind einfach für mich Charaktere zum Gesicht einschlagen und ich finde, da brauche ich Maus. Also das ist genau das Spiel.
Genau deins, ja.
Genau meine, ich bin die Zielgruppe. Ich brauche das.
Ich bin da auch so voll dabei. Ja.
Manu, was hat dich denn noch mitgenommen vom Fly-Showcase?
Ich wollte erst, apropos Provokation, wollte ich noch sagen, ich finde es geil, wie Pocket Pair, der unsympathische Part der Nation, also der Welt wird, nachdem sie erst sagen, ja, Palworld hat natürlich gar nichts mit Pokémon zu tun, hat ja ganz andere Spielmechanik, nur die Monster sehen halt komplett identisch aus. Diese Rechtslage ist ja immer noch nicht hundertprozentig geklärt mit Nintendo. Und was kündigen sie an? Palworld Arena. Also unfassbar. Genauso wie Stadium, ja. Also Pokémons gegeneinander im Stadion antreten lassen, jetzt halt Palworlds in der Arena antreten lassen. Also die provozieren es wirklich. Natürlich ist es der logische nächste Schritt, aber das finde ich ist schon eins der an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Ja, wahrscheinlich kommt als nächstes Palworld Go.
Ja, das halte ich für nicht unwahrscheinlich. Ja. Das wäre sogar sehr clever. Was ich ein bisschen irre finde, ist, dass der Trailer war wahnsinnig billig, hingerotzt und schlecht als Ankündigung. Und die schwimmen ja gerade in Geld. Es sei denn, die müssen das ganze Geld halt auf die Seite legen, um irgendwie die Rechtsprozesse jetzt mit Nintendo durchzustehen, um am Ende zu überleben. Aber also Palworld ist auch allgemein, finde ich, stinkt das gerade ein bisschen ab. So, aber
die machen ja gar nichts mit dem großen
Geld. Ja, also ich weiß nicht, was da gerade los ist. Da müsste man mal reingucken, was sie jetzt wirklich damit mit diesem großen Erfolg, den sie ja eigentlich haben, machen. Und ob dieses Palworld Arena, ob das halt ein Feature für Palworld wird, das ist auch noch nicht so richtig raus. Oder ob das halt ein eigenständiger Titel wird, wo man am Ende mit dem N64 Transfer Pack an seinen PC muss, um die Pals darauf zu laden. Das fände ich ja dann auch. Ja,
ich denke schon, das wird ein Add-on sein und dann halt vielleicht ein Standalone-Launcher-Key oder so. Also ich freue mich natürlich auf viele bekannte Sachen, die fortgesetzt werden. Natürlich Slay the Spire 2, bin ich großer Fan vom Original. Immer noch eins der besten Spiele, was so diese Kartenmechanik angehen. Und das wird richtig schön, glaube ich, Slay the Spire 2. Kommt aber erst in den Early Access 2025, also da ist noch ein bisschen hin. Das waren sehr viele bekannte Sachen auch dabei. Du hast es auch schon angesprochen, was sehr lustig aussieht, ist Dino Lords. Mhm. Erzähl.
Ja, Dino Lords ist so ein, muss ich nochmal genau mir nachdenken, es war das, was eigentlich aussieht wie so ein bisschen Burg- und Festungsverteidigung, so Medieval-mäßig, dass man was aufbaut und auf einmal kommen Dinosaurier, die so durch die Mauern durchbrechen und physikalisch ganz, ganz nett berechnet und dann kämpfen die da halt mit und später sieht man dann noch jemanden sogar auf den Dinos reiten. Von daher, ich weiß noch nicht ganz genau, ob es halt so ein Strategie-Verteidigungs-Aufbauspiel wird oder ob es eher so Action-Adventure-mäßig wird, so Diablo-esque.
Ja, beides irgendwie, gell? Ich glaube, es wird halt ein Aufbauspiel, wie hieß dieses Verteidigungs-Burgbauspiel?
Blablabla. Ja, oh mein Gott. Das ist echt ein Klassiker. Wir sollten mal einen Zusammenschnitt machen von allen Spielen, die uns nicht einfallen.
Und das aber dann gepaart mit Action-RPG. Ja, dass man dann wirklich halt so losgeht. Naja, Never Alone 2 wurde auch angekündigt.
Ja,
auch ein wunderschönes Abenteuer. Das wird auch wunderschön fortgesetzt. Da ist mein Herz jetzt schon warm geworden. Und Endzone 2, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Also ich war erstaunt, Undermine 2 sieht auch cool aus. Ich war erstaunt, wie viele Fortsetzungen hier in diesem
Stronghold, musste ich jetzt einfach so reinschmeißen, wo es mir eingefallen ist.
Genau. Also das fand ich echt krass, wie viele Fortsetzungen hier angekündigt wurden.
Ja, Never Alone haben wir im Podcast gemacht, wollte ich noch ganz schnell reinschmeißen. Super gutes Spiel über die Inuit, über die indigenen Völker und das ist, hat mich auch gefreut, habe ich jetzt gerade eben bei den Highlights vergessen. Super gutes Spiel, auch das erste, wollte ich nur sagen.
Wenn ich es nicht schon gespielt hätte, um das noch abzuschließen, mein Highlight wäre tatsächlich, glaube ich, Lysara Summit Kingdom gewesen. Wenn ich es nicht schon gehabt hätte, hätte ich mich darauf sofort gestürzt, weil das war ja quasi der Shadow Drop. Also das war das für mich, was mich optisch und spielerisch am meisten angesprochen hatte, von den Sachen, die jetzt halt auch jetzt bald mal kommen. Ich fand es ein bisschen ermüdend, wie viele Sachen eigentlich schon da waren. Ja, jetzt für diese Plattform und das ist jetzt auch
mit Update.
Auch und hier, Chia nochmal, das kommt jetzt auch auf die Switch und so. Das fand ich ein bisschen, dafür war es dann eigentlich viel zu voll gestopft, dass dann einfach nur gesagt wird, so und das Spiel könnt ihr jetzt auch auf dieser Plattform spielen oder so ganz kleine Sachen, die abgedatet wurden, weißt du, so ja, hier ist jetzt ein Koop-Modus oder hier ist ein Potato-DLC oder solche Geschichten.
Ja, ebenfalls ein DLC, auf den ich mich aber sehr freue, ist Old World Behind the Throne, dass Old World halt allgemein weiterentwickelt wird, finde ich eine super Sache, das ist nämlich ein spitzenmäßiges Civilization-like, vielleicht das beste neben dem Original. Und ein Spiel, das jetzt auch direkt eine Demo bekommen hat, ist What the Car von Triband. Das ist so ein, keine Ahnung, ja genau, das sieht für mich, erinnert mich so ein bisschen an die Dreamcast-Ära von Spielen.
Ich liebe ja diese Serie. Also das What the Bat, What the Golf sind super, 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 super Spiele. What the Bat war ja VR-exklusiv. What the Golf ist eins der besten iOS-Arcade-Games. Müsst ihr unbedingt spielen. Und What the Car gibt's halt bei Apple Arcade schon eine ganze Weile. Finde ich nicht ganz so gut wie What the Golf. Also What the Golf war noch absurder und überraschender und What the Car setzt halt diese Absurdität fort und gibt es jetzt halt als Demo auch für die größeren Plattformen. Da läufst du halt mit so einem Auto rum.
Mit wilden Extremitäten.
Genau, genau. Da hat mir das Golf besser gefallen. Also wenn ihr das Golf noch nicht gespielt habt, das ist das bessere Spiel als What the Car. Aber wenn ihr jetzt große Autofans seid, dann ist es natürlich auch der spielenswert.
Und ein anderes Spiel, das habe ich direkt als Testversion auch bekommen, ist Broken Roads. Da war ich direkt heiß drauf, weil es so aussah wie Fallout, aber in einem Echtszenario in Australien. Wasteland. Genau, Wasteland. So, oder Wasteland, genau. Und ist aber ganz anders. Es gibt nämlich so gut wie gar keine Kämpfe. Es ist mehr so, will so sein wie Disco Elysium, aber scheitert dann an allen Belangen, die Disco Elysium gut macht. Also eine große Warnung von mir, wenn ihr das erwartet, kauft euch nicht Broken Roads, wenn ihr Wasteland oder Fallout wollt. Kauft es euch vielleicht, wenn ihr Disco Elysium schon hoch und runter gespielt habt und sowas Ähnliches wollt, was am Ende aber nicht so gut ist oder total auf Australien steht. Also ich bin überhaupt nicht begeistert. Es ist sehr, sehr lahm und ich habe auch noch keine wirklich gute Unterhaltung in dem Spiel geführt, die mich irgendwie mitgerissen hätte. Hab nur eine halbe Stunde reingespielt, aber die war schon echt hart, die halbe Stunde. Muss ich ehrlich sagen, fand ich nicht so gut. Leider. Gut. Als großer Service vielleicht noch kurz angemerkt, Wii U und 3DS wurden ja abgeschaltet. Da ließe sich vielleicht nochmal, vielleicht machen wir eine extra Episode drüber, über dieses Ableben. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Wii U oder 3DS online gespielt habt, ihr beiden, aber ich habe viel, viel Mario Maker auf der Wii U gespielt und fand es halt perfekt, wie man da die Level gemacht hat. Und all diese User-made Levels sind jetzt halt nicht mehr runterladbar, weil halt alles abgeschaltet wird. Man kann nur noch seine Spiele runterladen. Da weiß man auch noch nicht, wie lange das noch von Nintendo aufrechtgehalten wird. Aber Mario Kart 7 auf dem 3DS auch nicht mehr spielbar online. Alles seit dem 7. April down.
Aber es kommt ja bei die Switch 2 und da kriegen wir dann ja auch wieder das zweite Display hoffentlich.
Auf jeden Fall brauchen wir dann vernünftigen Stylus-Eingabe, weil das ist halt das, was es so geil gemacht hat bei Mario Maker, so perfekt gemacht hat. Ja. Auf der Switch Mario Maker spielen fand ich deswegen, also spielen gut, aber nicht Levels machen. Level machen war halt nur geil mit dem Stylus.
Absolut, das war wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, ja.
Ansonsten irgendeine Erinnerung noch, die ihr vielleicht kurz teilen wollt?
Nö.
Was ihr gespielt habt? Monster Hunter habe ich noch viel gespielt auf dem 3DS. Das fand ich auch genial, bevor dann Monster Hunter halt groß auf den Konsolen rauskam.
Monster Hunter 3. Monster Hunter 3, kann ich mich erinnern, habe ich gespielt. Ansonsten habe ich relativ wenig mit der Wii U online gespielt.
Ich weiß noch, wie ich Zombie U gespielt habe und dann zu Tode erschrocken bin, weil das hat ja nicht pausiert, weil du ja das Inventar immer offen hattest auf dem Wii U-Display und es war völlig ungewohnt. Du guckst halt im Inventar, werkelt's irgendwas rum und die Zombies greifen dich weiter an. Das war irgendwie ein Horrormoment. Das war der erste Tag, das war ein Launch-Game.
Ich erinnere mich aber wirklich total gern an diese beiden Sachen zurück. Also ich fand die Wii U trotz des schwachen Software-Line-Ups teilweise sehr gut eigentlich. Hab immer sehr viel Spaß gehabt und ist es heute ein Homebrew-Beast. Also wenn ihr das Ding modden wollt, ist es ein geniales Teil. Und 3DS, da sind so viele Klassiker drauf.
Ja.
Also allein so Sachen wie die Zelda-Portierung, die es dafür gab oder halt also was ich total gerne gespielt habe, auch das Resident Evil Revelations, das erste 3D 3DS Resident Evil, was man das war so ein richtiges, wir hatten das letzte Woche oder so, ne, wo die Konsolen noch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hatten und so, und das sind noch zwei Konsolen mit Alleinstellungsmerkmal.
Micha, weißt du noch, wir hatten uns für Resident Evil dieses Add-on gekauft mit dem zweiten Analogstick.
Oh, diese Badewanne.
Genau, wo man den DS so. War das 3DS oder? Ja, es war 3DS.
Es war 3DS, aber da gab's.
Das war richtig geil.
Und auch diese Iteration mit Räumen, wie mindblown das war, auch so Sachen wie Kid Icarus mit auf den 3DS zu spielen, die einen richtig geilen 3D-Effekt hatten. Halt übrigens auf dem 3DS. Super Mario 3D Land war total cool. Das war schon richtig gut und hatte ein richtig, und es hat ja auch, das war am Anfang ein bisschen schwierig, da immer diesen Sweet Spot zu finden, aber es war später mit dem, da gab es ja dann so.
Wie gut der New 3DS war, der einfach geguckt hat, wo deine Augen sind. Das war so gut. Wenn sie das gleich von Anfang an gehabt hätten,
hätte ich das. Das geht ja zum Glück alles noch, was aber zum Beispiel nicht mehr geht, und das wird, glaube ich, auf lange Sicht die meisten Leute, ich sag jetzt einfach mal, abfacken, ist, dass die Pokémon-Online-Features halt nicht gehen. Oh ja. Weil dadurch, dass da jetzt dieser Bruch drin ist, du konntest ja wirklich noch über 1000 Umwege deine Ursprungs-Pokémon immer wieder von Plattform zu Plattform über dieses PC-Pass und so irgendwie weitergeben. Und jetzt geht das halt über den 3DS nicht mehr, weil du diese Online-Verbindung zu deiner Online-Box nicht mehr hast.
Und wo wir ja am Anfang jetzt halt Ubisoft so erwähnt haben und so, Ubisoft hat richtig gute Spiele für die Wii U gemacht. Also die Zombie U ist auf der Wii U am allerbesten, weil jetzt halt, weil das Pad halt wirklich ab in dieses Gameplay eingebunden worden ist. Und es ist ein ziemlich unterschätztes Roguelite. Ich glaube, dass Menschen das nach dem ganzen Erfolg der From-Software-Titel, glaube ich, heute ganz anders zu schätzen wissen würden, weil es sehr viel von diesem Roguelike-Gameplay hat. Das hat man damals nur irgendwie nicht so kommuniziert. Und es ist die beste Version von Rayman Legends, weil du das zu fünf spielen kannst.
Aber es geht ja nur hauptsächlich um die Online-Geschichten. Die
ja, sind genau. Und ich muss sagen, ich wollte nur der Wii U einfach mal ein bisschen Ruf geben. Außerdem, und es gibt ein Project Zero, wo man das Wii U-Pad mit als Kamera benutzt und solche Sachen.
so. Micha, ich hau's einfach mal raus. Wir beide machen mal einen Wii U-Cast einfach nochmal. Ja. Premium, Bums. Den nehmen wir beide auf.
Den nehmen wir beide mal auf, das machen
wir. Genau, so machen wir das. Und mit dieser Ankündigung verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Nächste Woche gibt es einen Harold Halibut Podcast.
Yes, kommt endlich raus.
Und die zweite Episode diskutieren wir noch. Ich suche schon mal den Knopf wieder für die schöne Musik, während uns der gute Manu rausbringt und euch auffordert, neue Fragen für den Mailbag bitte in den Discord oder per E-Mail zu schicken.
Sehr gerne. Ihr könnt uns auch persönliche Dinge fragen, muss gar nicht so viel Spielebezug haben, und einfach im Discord oder manu@insert9.de. Und dann sagen wir schönes restliches Wochenende und wir hören uns am Montag, wenn ihr Bock habt, zu einer Harry Halibut Review-Folge mit Micha und mir. Ich habe schon sehr viel Bock, Micha. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.